Freizeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Herzlich willkommen und fröhliche Weihnachten da draußen. Herzlich willkommen zu
Gehabt zu haben.
Gehabt zu haben. Eine Halbzeit mit Wolfuß. Ihr hört ihn, er konnte wieder nicht lange an sich halten, wie man ihn kennt.
Wolf, ich kann es nicht bei mir behalten.
Auch hallo und ja, auch frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Frohe Weihnachten nachträglich. Wie? Hattest du ein schönes Fest, lieber Ossi?
Ich hatte ein sehr besinnliches und schönes Weihnachtsfest, wie es sein soll. Im Kreise der Liebsten, die manchmal einen kurz vorher auch bis zur Weißglut treiben können, aber...
Ist es so?
Ach... Ich weiß nicht, wie es bei dir...
Ja. Lass uns da ruhig konkreter werden. Also das klingt jetzt nicht uninteressant.
Du gehst aber gleich in die Vollen. Also es ist ja alles, es ist ja alles gut. Also wir haben Weihnachten überstanden.
Deshalb kann man ja auch drüber reden, oder nicht?
Es war wunderschön. Nein,
Wir hatten... Was war das Problem? Mitunter ist es die Anfahrt. Musstet ihr weit fahren?
Ja,
oder habt ihr bei dir gefeiert?
Nee, wir sind...
Sind eigentlich die zwei Punkte.
Ja, wir sind tatsächlich bei unseren Familien am Niederrhein, ist das, in der Nähe vom wunderschönen Kalka. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wo der schnelle Brüter, wo der schnelle Brüter auch steht, das Atomkraftwerk. Ja, ich dachte, du kennst dich bei sowas aus, du wärst da früher mit...
Beim schnellen Brüter grundsätzlich ja, aber also im speziellen Fall nicht.
Also am wunderschönen Niederrhein und da haben wir gefeiert, wie jedes Jahr mit unseren Liebsten. Und wenn ich wir sage, meine ich meine Freundin und mich. Und am Wochenende zuvor war noch die Schwester meiner Freundin zu Besuch bei uns in Frankfurt. Und dann haben wir halt ungefähr eine dreistündige Heimreise gehabt in einem sehr vollgepackten Auto. Also... Ja. Bis unters Dach, professionell von mir.
Über was für ein Auto reden wir? Gehobene Kompaktwagenklasse? Oder?
Natürlich nicht, Wolf. Du weißt, du kennst doch meine Gehaltsklasse und ja gut, die meiner Freundin kennst du nicht.
Porsche. Also ihr Porsche drei im Porsche.
Ja. Porsche Cabrio, das Wetter spielte...
Wir mussten offen fahren, weil wir einen sehr großen Elefanten verschenkt haben.
Genau, das Wetter spielte uns nicht in die Karten bei dieser Cabrio-Tour. Nein, Spaß beiseite. Es geht um einen Audi A1. Von meiner Freundin. Ich besitze aktuell kein PKW, aber ich durfte den PKW packen und fahren.
Ja.
Punkt.
Ausnahmsweise.
Den Rest,
weil Weihnachten war.
Den Rest
heute
kannst du dir
packst
denken.
Du. Ja. Also sagen wir, es waren beengte Verhältnisse.
Mhm.
Sagen wir, angespannte Arbeitsatmosphäre im Vorfeld des Heiligen Abends.
Ja, das ist...
Und sag mal, es war emotional, wie es der Anlass geziemt.
Ja, das, also besser hätte ich es nicht formulieren können. Wie gesagt, ich hatte den Wagen sehr, sehr professionell gepackt, meiner Meinung nach.
Ja.
Sah nicht alles so. Aber
die Schwägerin hat gefehlt. Wir haben die Türen zugemacht und gesagt, irgendwas stimmt. Nee. Die Schwägerin hat gefehlt.
Genau, ist uns aber erst nach 100 Kilometern aufgefallen.
Ja, hallo. Hilfe.
Nein, also es gab, wie gesagt, es gab ein paar angespannte Situationen, aber wie es dann oft so ist, wenn man dann zu Hause unterm Baum sitzt und den ersten
Punsch,
Glühwein, wie auch immer, Champagner, was man da so zu sich nimmt, auf hat, dann geht's ja alles wieder.
Und ich habe gehört, am Niederrhein werden unter Bäumchen konsequent kurze getrunken.
Hast du gehört? Wo hast du das gehört?
Habe ich mal gehört. Aber das war eine andere Familie, glaube ich, ja.
Ja, gibt's auch den ein oder anderen Obstbrand, sind sehr beliebt hier.
Obstbrand, ja.
Und bei dir so?
Du, alles entspannt. Das war das Fest für meine kleine Tochter, logischerweise.
Nummer zwei war's?
Und ja, aber das erste, wo sie so zumindest einigermaßen so umreißen konnte, worum es geht. Also, dass sie schon im Vorfeld quasi gemerkt hat, hier irgendwas bahnt sich hier an. Was macht dieser große Baum im Wohnzimmer?
Hast du den Warum selber gefällt? Das sind so ein paar Geflogenheiten, die ich mal gerne.
Selber geschlagen,
nein. Selber geschmückt?
Nein, nicht selber. Nee.
Okay.
Nee, es war eine ganz spontane Aktion mit dem Weihnachtsbaum. Wir waren Wochen vorher auf dem Weihnachtsmarkt mit allem Mann, also waren auch Schwiegereltern dabei, und haben dann sind an einem Stand vorbeigelaufen, wo es Weihnachtsbäume gab. mitten in München.
Spektakulär.
Odeonsplatz. Ja, ja, absolut. Und irgendwie war es so, dass alle sich in diesen einen Weihnachtsbaum verliebten. Jetzt brauche ich dir nicht zu sagen, dass Weihnachtsbäume, die man, sag mal, am Odeonsplatz in München kauft, ne, dass die jetzt nicht zu den ganz günstigen gehören. Es war ein sehr teurer
Darf
Baum.
Man fragen?
Aber
Darf
er,
man fragen?
Ja, aber er hat geflirtet mit uns und dann letztlich hat er den Zuschlag bekommen.
Ja, und hat den Weg in euer Wohnzimmer geschafft.
Ja, absolut. Nachdem ich ihn einmal quer durch München getragen habe.
Ach, wirklich? Das hätte ich gern gesehen, ey. Dass da keine Bilder aufgetaucht sind bisher.
Es war auch an einem Sonntag, ne?
Ja.
Das heißt, die Stadt war voll. Da sind 2 oder 3 Weihnachtsmärkte auf engstem Raum und irgendwie einer, der mit so einer riesen Nordmann-Tanne durch die Stadt war. Der war ich.
Warst du gut getarnt? Hattest du?
Ich war gut getarnt. Ich war eins mit der Tanne und hab aber trotzdem viele Komplimente bekommen, dass ich also jetzt im Schweiße meines Angesichtes hier mit einer riesen Tanne durch die Stadt laufe.
Natürlich, ja. Natürlich so, nur von Fremden und nicht von deiner eigenen Familie.
Nein, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Dass der Papa die Tanne trägt, das ist ja, also das versteht
ja, wollte ich gerade sagen.
Nein, und da hat also meine Tochter gemerkt, da ist was im Busch. Also das scheint hier irgendwie besonders zu sein. Dann halt Adventskalender, ne? Es gab jeden Tag ein Geschenk. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht als Standard nimmt für die anderen 11 Monate. Dass es also jeden Tag ein kleines Geschenk gibt.
Ja. Und ist es so, wie zelebrierst du Weihnachten? Also bist du oder seid ihr da eher traditionell unterwegs oder seid ihr?
Ja, also ich meine, wenn man eigene Kinder hat, da steht dir ja sehr wahrscheinlich, wenn sich das jetzt tatsächlich wieder eingerenkt hat, dann vielleicht
das
auch.
Das wird sie noch rausstellen.
oder halt abrupt dann nicht. Nein, Spaß. Also das steht euch ja auch noch bevor. Ändern sich so die Gepflogenheiten und dann ist es halt, wir feiern halt mit allem Mann. Immer bei mir oder jetzt das zweite Mal bei mir. Und dann bist du halt der Zeremonienmeister. Ne? Und dann bringen also so 2 Familien bringen ihre Traditionen mit und im Grunde geht es einfach nur darum, dass die Kleine größtmöglichen Spaß hat. Und das ist gelungen. Also man muss halt tatsächlich sagen, es ist ja vollkommener Irrsinn. Ne? Also ein Kleinkind wird überschüttet.
Ja.
Ich weiß überhaupt, also vollkommene Reizüberflutung. Ja, der dreht komplett am Ofen. Also es gab jeden Tag vorher ein Geschenk, es war vorher schon Nikolaus, es war dann ist dann
Adventskalender
noch mal richtig, genau. Also sensationell, wirklich wahr.
Ja, das
also,
glaube ich.
Ich hoffe, dass ich die wieder auf Normalmaß zurückbekomme.
Das wollen ja auch immer alle.
Vielleicht
dann.
Ist es irgendwann im März, April. So. Genau, es will dann auch jeder und was soll man denn schenken? Ja. Und dann versucht man so ein bisschen zu verteilen. Und dann ist es aber trotzdem noch so, dass dann auch eigenmächtig noch Ideen realisiert werden. Die das Ganze dann uferlos werden lassen. Ja.
Und so mit Essen und Getränken ist das dann eher so von.
Ja, also wir haben immer Fondue gemacht und waren jetzt das erste Jahr sind auf einen ganz normalen Braten umgestiegen, weil Fondue einfach zu gefährlich ist. Also mit dem heißen Fett Sinn. Oder der heißen Brühe.
Auch da Umstellung ob der Tochter
ja,
willen.
Ja, ja klar, absolut, absolut. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass wir das in ein paar Jahren, dass wir da wieder zurück rotieren. aber bis auf Weiteres macht das einfach mehr Sinn.
Wichtige Frage, als ihr noch Fondue gemacht habt, Fleisch oder Käsefondue?
Fleisch,
ja.
Fleisch.
Mussten wir tatsächlich auch mal ändern, haben wir früher auch gemacht, als mein Opa noch lebte, weil der gute Mann einfach nicht satt wurde. Und er hatte schon 6 Spieße jeweils. Wir hatten einen, der Rest der Familie hatte einen, mein Opa hatte, glaube ich, 6. Und das war trotzdem, weil da ist ja nur so ein Fitzelchen Fleisch dran und das ist ja viel zu wenig und ne? Ja. Also da gehört eine
Aber da werden wir wirklich, da werden ganze Hirtenspieße werden da reingehalten, damit man möglichst viel davon hat.
Aber es dauert auch.
Es ist halt schön, weil es halt ein kommunikatives
Essen
ist. Ne? Das macht man so über Stunden hinweg. hält jeder mal sein Spießchen rein.
Ja. Ich bin auch großer Fan, also sowohl von Käse als auch von Fleischfondue, aber du kannst dir vorstellen, was ich meine. Ne? Also so ein Opa ist dann, der muss schnell total gesättigt werden, der Löwe braucht Fleisch, viel Fleisch und schnell.
Ja, natürlich.
Ja. Aber nee, also bei uns ist auch immer, Mutter macht sich immer sehr, sehr viel Mühe mit diversen Gängen und ist immer auch sehr, sehr lecker und eine einzige Völlerei. Und am ersten Weihnachtstag waren wir dann bei meinem Bruder und am zweiten Weihnachtstag dann bei den Eltern meiner Freundin. Und dann geht's ja auch schon weiter, ne? Richtung Silvester. Fußball wird nur auf der Insel gespielt. Einen Menschen haben wir noch vergessen, der auch rund um die Feiertage nochmal zweiten Grund zu feiern hatte. Marco Reus hat geheiratet.
Ja.
Spektakulär.
Hat geheiratet, ja.
Seine Scarlett.
Ja. Hat seine Scarlett geheiratet.
Seine Scarlett. Ja. Und was glaubst du, was wird der seinen Menschen erzählen? War 2019 für ihn ein gutes oder ein schlechtes Jahr?
Es war ein außergewöhnliches Jahr mit Sicherheit.
Mhm.
Also ich glaube, dass, also wenn alle ein bisschen zur Ruhe kommen und in sich reinhören, werden sie feststellen, dass das private Glück das Wichtigere ist.
Absolut.
Sobald die Rückrunde dann wieder startet, wird sich das wieder relativieren. Aber in Wahrheit, glaube ich, ist das ganz Entscheidende.
Ich war früher ja immer zu dieser Zeit, ich habe da also so mit 15, 16, finde ich, war das vielleicht auch noch ein paar Jahre eher, habe ich das immer geliebt, wenn die Winterpause kam, weil ich diese Hallenturniere einfach so geil fand. Ich war Riesenfan, Riesenfan des Hallenmasters.
Ja. Ich habe, weißt du, in meiner absoluten Anfangszeit auch Hallenfußball kommentiert. Da sind wir damals fürs DSF, sind wir mit einer Truppe von, weiß ich nicht, 10 Leuten oder 8 Leuten, sind wir da über Bielefeld und Oldenburg und Gera und Riesa, und das war wirklich, das waren echte Events. Die Hallen waren voll.
DSF hat auch immer übertragen, ne?
Bitte?
DSF hat die immer übertragen, genau, ja.
Ja, genau. Und du bist da wie in so einem Tourbus, also mit so einer Tourgesellschaft, bist du da wirklich durch die Städte gefahren. Das war echt großartig.
Oder? Ich fand das wirklich geil. Also es ist zum Gucken ein Riesenspaß. Ich fand, wie du sagst, die Hallen waren eigentlich immer voll, fand ich.
Ja.
Und es war ein Spektakel. Viele, viele Tore, es wurde ein bisschen gezaubert. Budenzauber heißt das ja nicht umsonst. Und dann konntest du mal, wenn du in der Halle warst, konntest du mal runtergehen und die Stars selber so ein bisschen anfassen und so.
Ja.
Ich fand das mega. Und da trugen sich ja auch spektakuläre Geschichten teilweise zu. Ne? Also ich erinnere mich, dass Gladbach, mein Verein damals, den Titel aberkannt gekriegt hat. Den einzigen Titel, den sie während Zeit meines Lebens geholt hatten. Nämlich den Hallentitel. War das in Dortmund, glaube ich, immer, ne? Das Finale des Hallenmasters in der
Westfalenhalle. Ja, es gab auch in der Olympiahalle.
Ah, gab es auch in München mal. Okay, ich glaube, das war in der Westfalenhalle. Und dann hat der berühmte Guido Lanzard, wer kennt ihn nicht, der holländische Verteidiger, hat über die Feiertage ein bisschen genascht an seiner Tüte oder an seiner Pfeife, je nachdem, was er so. Und da wurde er erwischt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und Gladbach wurde tatsächlich dieser legendäre Hallenmasters-Titel aberkannt, weil Guido Lanzard sich ein Weihnachtstütchen gegönnt hatte. Ja.
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 Ja, Mensch.
Ja, wirklich.
Ja, ja. Also so viel bunte Farben rund ums Fest waren selten. Ne? Aber in der Folge viel Schwarz-Weiß. Ne?
Aber ich find's schade, dass diese Hallenturniere sind. Mittlerweile hast du noch diese Legendenturniere, ne? Das ist auch ganz witzig.
Die gibt's noch, die gibt's tatsächlich noch.
Aber das ist halt irgendwie
Wobei ich das jetzt auch nicht mehr verfolge. Also wenn, dann gucke ich Premier League oder lass den Fußball Fußball sein. Also ausgewählte Spieler aus England, ich gucke ein bisschen Dart.
Ja, Dart. Oh ja, Dart,
so, gutes Thema. Das mache ich das gerne. Aber ansonsten lass ich es dann auch mal auf sich beruhen.
Wie bist du da so aufgestellt, dartmäßig? Ist es reines Interesse oder?
Reines Interesse. Ja. Reines Interesse.
Okay.
Also es ist halt, ich finde es total faszinierend. Da sind Menschen, die auf eine Scheibe werfen, was eigentlich jeder wunderbar nachvollziehen kann. Also so schwer kann das ja nicht sein.
Denkst du, ja.
Und wenn du dich dann selbst dahinstellst und sag mal so einen Dreierpack wirfst und die werfen so einen Schnitt zwischen 90 und 100, und du schiebst mal so eine schöne 7 raus, ne? dann weißt du halt einfach, warum die damit Geld verdienen und du selbst halt nicht.
Absolut. Aber es ist ein, also es ist halt, Phänomen, ne?
Es, weil ist du halt siehst, so, es ist so ein Sport zum Anfassen und das, klar, da geht es dann auch ein bisschen um Party, um Ballyhoo. Aber das gucke ich mir gerne an.
Geil,
also das,
ja,
gucke ich mir wirklich gerne an.
Ich war zweimal da, zweimal im Ellipelli. Mhm. Es ist wirklich, muss man erlebt haben, kann man wirklich nicht anders sagen. Es ist ja so eine Mischung aus, ich muss sagen mal, Karneval und Oktoberfest, gepaart mit ein bisschen sportlicher Unterhaltung noch nebenbei, wobei ich behaupte, dass die Hälfte des Saales das nicht so richtig interessiert, was da vorne gerade passiert.
Ja, da möglich, ja.
Ja, was ein bisschen schade ist manchmal, weil ich finde es wirklich auch, genau wie du sagtest, echt faszinierend. Und ich meine, du erkennst ja nicht, wenn du da hinten sitzt, erkennst du ja nicht wirklich, wo die hinwerfen, also nur so grob, ne?
Ja.
Aber du hast halt eine riesige Leinwand und die Stimmung ist einfach unfassbar geil. Und was mich am meisten beeindruckt hat da ist, wie friedlich das ist. Also du hast ja, da passen ja auch nur 3.500, glaube ich, ungefähr rein in diese Halle. Und die sind aber alle halt, muss man sagen, auch rotzevoll.
Sturzbetrunken.
Ja, relativ früh. Und, ja, und es ist schon ein Spektakel, wenn du aus der Bahn aussteigst und du musst da so einen Berg hochlaufen zu diesem Ellipelli. Und da kommen dir halt die von der Morning Session oder von der Mittagssession, kommen dir die ganzen schon entgegengepurzelt den Berg runter, weißt du, in ihren Kostümen und können alle gucken mit dem rechten Auge schon in die linke Hosentasche und das ist schon ein Spektakel und dann kommst du da rein und es sind ja am Ende sind da halt 3.500 Besoffene auf einem Haufen, ne, aus aller Herren Ländern, da sind Holländer viele, Deutsche natürlich, viele Engländer, da gibt's ja mitunter auch schon mal eine Schubserei, aber vergiss es. Kein Stück, also null. Ja. Ich habe auch noch nie gehört, dass es da irgendwie Palaver gab. Und das finde ich echt bemerkenswert, wenn man auch total. Das wieder mit dem Fußball vergleicht, leider manchmal, ne?
Ja, stimmt. Das stimmt.
Ja,
ja, das stimmt. Also das habe ich mir auch vorgenommen. Das will ich irgendwann, will ich das nochmal machen.
Ja, das kann ich echt nur empfehlen. Also ist wirklich geil, lohnt sich.
Also Ellipelli muss man, glaube ich, mal.
Ja, muss man gesehen haben.
Ich kenne wirklich viele, die da hingehen. Es ist nicht so leicht, auch an Karten zu kommen, glaube ich. Also jetzt, wenn man ganz früh im Turnier einsteigen will, so tagsüber, das funktioniert. Aber so die ganzen Primetime, sobald da ein großer Name dabei ist, wird es echt eng.
Genau. Ne? Du musst eigentlich im Juni fängt immer die Verkaufsphase an, da musst du eigentlich schon dabei sein. Und du musst sogar Mitglied sein in diesem PDC. Club da, also das ist so wie Fanclub-Nationalmannschaft, sag ich es mal, um die Überleitung wieder zu schaffen. Ja, ja, genau. Genau, ja.
Okay.
Ja, 2019, was bleibt für dich hängen auf und neben dem Platz? Also was fällt dir als allererstes ein, Wolf, wenn du an 2019 denkst? Wahrscheinlich ein Mann mit vielen Zähnen und einem Henkel, einen Pott mit großen Ohren in den Händen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also gut, das war, wobei ich das Finale in der Champions League jetzt gar nicht so spektakulär fand. Sondern es war im Prinzip, hat Liverpool den Pott gewonnen im Rückspiel gegen Barcelona. Und da dabei gewesen sein zu dürfen und das auch verkommentiert zu haben, das habe ich als großes Privileg empfunden im Nachhinein.
Ah geil, das Spiel hast also du gemacht, ne?
Ja, ja, also das habe ich mir auch im Nachgang noch ein paar Mal angehört und es wurden ja auch immer wieder Passagen halt vorgespielt dann rund um das Finale. Ich bin selten mit meiner Arbeit hundertprozentig zufrieden, aber in dem Fall war ich's. Also in dem Fall hätte ich, man kann es besser machen, aber ich hätte es nicht besser machen können. Also das war für mich der wirklich ganz, ganz schwer zufriedenzustellen ist, weil halt Perfektionist und wenn du 90 Minuten erzählst, kriegst du keine Perfektion.
Das also kann ich unterschreiben übrigens, meine also, Damen und Herren da draußen. Wolf Fuß ist schwer zufriedenzustellen. Ja, halten wir das fest.
Nein, ich bin kein unzufriedener Mensch, aber wenn es jetzt um meine Arbeit geht, dann bin ich
Perfektionist. Das darfst du ruhig so sagen.
Oder strebe nach Perfektion.
Ein Streber, du bist ein Streber.
Finde immer irgendwas, selten genug habe ich ja die Möglichkeit, mir das überhaupt nochmal anzuhören. Aber in dem Fall hatte ich einfach danach ein außerordentlich gutes Gefühl, habe es mir dann eben daraufhin nochmal komplette 90 Minuten angehört und war zu 100% d'accord mit dem, was da war.
Das ist also schön.
Ja,
das ist wirklich schön.
Und die ganze Dramaturgie, weißt du, wenn wir jetzt mal so ein bisschen technisch werden, wenn man 90 Minuten Fußballspiel kommentiert, hast du ja immer mal gewisse Phasen im Spiel, wo einfach nichts passiert, wo du dann mal so mit einem Auge guckst, was wird dir aus der Statistik reingereicht, ne? Mhm. Wo du dann mal eine Zusatzinformation bekommst, wo der Mann auf dem Ü-Wagen dir mal kurz sagt, wie es im weiteren Verlauf des Abends weitergeht, mhm, oder wo du mal einen Sendehinweis für kommentieren musst, so irgendwas, ne? Und es ist halt der Klassiker, dass du sowas dann machst, wenn es beispielsweise Ecke gibt, wo du weißt, jetzt sind 5 Sekunden, wo nichts passiert. Mhm. Und ich spiele halt an auf die Ecke von Trent Alexander-Arnold. Aus welchen Gründen auch immer war ich mit beiden Augen bei dieser Ecke. Und ich war auch geistig zu 100% bei dieser Ecke. Also es lagen irgendwelche Zettel, aber das ist dann halt einfach so ein Gefühl, ne? Das ist dann, ja, weiß ich nicht, so ein Stück weit Instinkt auch.
Ja.
Und ich konnte halt zu 100% nachvollziehen, was da war. Ich brauchte keine Zeitlupe.
Das ist gut.
Es war eben für mich in der Realsituation schon zu erkennen, dass sich da ein besonderer Moment abspielt.
Da hattest du den Spaniern was voraus in dem Fall, weil die haben es nicht gerafft, was da gerade passiert.
Ja, nein, das hat er, aber das sage ich ja, das ist bei Kommentatoren rund um den Globus, wenn der Ball ins Aus geht und es gibt Eckball, dann weißt du hast jetzt mal kurz 10 Sekunden,
ist ja logisch, ja,
wo du dich mal mit was anderem beschäftigen kannst. Also ob du dich mit deinem Assistenten unterhältst oder ob du einen Schluck trinkst oder irgendwie oder nachschenkst oder irgend sowas. Also du machst einfach für 1-2 Sekunden was anderes. Und wenn du in diesen 1-2 Sekunden halt was anderes machst, verpasst du diese Ecke. Dann braucht es, um das nachzuarbeiten. Und ich hatte das große Glück und ist einfach nur Glück. Oder vielleicht ist es Instinkt, ich weiß es nicht. Also in dem Moment war ich zu 100% beim Spiel. Und dann konnte ich es halt so nehmen, wie es war. Und zwar grandios.
Also da hattest du wirklich...
Also die Ecke war grandios. Das Spiel sprach für sich.
Ja.
Und als Kommentator sagst du dann erstmal, gut, dass du es nicht versaut hast. aber es ist dann wirklich gut gelaufen. Ja.
Geht in deine Top 10? Kommt das Spiel?
Ja, ganz sicher. Also das ist sicher, es ist sicher Top 10. Es ist vielleicht sogar Top 5. Ja.
Oh. Ja, cool. Also, ich war nur beim Finale, war auch, aber ich bin bei dir, also das war natürlich deutlich weniger spektakulär, war auch kein gutes Finale. Ich hatte mir auch, muss ich ehrlich zugeben, von der Stimmung ein bisschen mehr erwartet, aber es war natürlich mit dem Sieger Liverpool, irgendwie hat man es denen ja gegönnt, ne? Also Kloppo hat man es irgendwie gegönnt, egal ob man ihn mag oder nicht, trotzdem ist er ja ein Typ, der, wo glaube ich jeder sagt, der hat es einfach mal verdient nach seinen ganzen finalen Niederlagen, 6 Stück waren es glaube ich zuvor. Der ist einfach ja.
Er war dran.
Er war dran, genau. Also,
ja.
Absolut. Können wir einen Haken drunter machen. Auch mit dem, mit diesem Barcelona-Hintergrund, ne? Also sprich, die haben es ja auch verdient. Es war ja nicht so, dass sie sich dahin gemogelt hätten oder nur leichte Gegner hatten oder was auch immer, ne? Ja, die haben Bayern ausgeschaltet. Ne? Das Barca-Ding gedreht und so weiter. Also, war es am Ende definitiv verdient. Und jetzt sieht's alles danach aus, als ob er auch das zweite Wunder noch schaffen wird. In England ist die Meisterschaft ja eigentlich gelaufen. Die könnte jetzt über den Boxing Day...
Abwarten. Also es spricht fast alles dafür, das stimmt. Aber wirklich, also deinen kompletten Optimismus teile ich erst so ab Mitte, Ende Januar, wenn die Spiele dieser Schlagzahl vorbei sind.
Aber kannst du dir momentan vorstellen?
Die haben zwischen den Jahren Neujahr haben die 4 Spiele.
Ja.
Das heißt, da geht's um 12 Punkte. Die Krise zum falschen Zeitpunkt. Und erinnere dich, letztes Jahr war es genau dieses Zeitfenster Anfang Januar. Das war ja eigentlich gar keine offensichtliche Krise, aber das war ein Moment, wo sie halt ein paar Punkte eingebüßt haben.
Ja, und City hat alles gewonnen.
Und da geht es halt dann, innerhalb kürzester Zeit können sich die Dinge ändern. Und du bist einfach nur 14 Tage älter und bist plötzlich nur noch Zweiter. Also ich will jetzt hier nichts herbeireden. Ich sage nur, Sir Alex Ferguson hat es immer Squeaky Bum Time genannt. Also die Zeit der quietschenden Ärsche.
Ja.
Das trifft es im Grunde ganz gut, weil in dieser Phase werden Meisterschaften entschieden.
Absolut, bin ich bei dir. Bin ich absolut bei dir. Und es ist ja, es ist total speziell, ne? Wie du sagst. Da gibt es Mannschaften, die gehen da wirklich aus 4, 5 Spielen mit 0 Punkten raus, obwohl es Top-Teams sind. Das gab es immer. Mir fehlt ja einfach diesmal der, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass sie so einen massiven Vorsprung noch verspielen. Und dann ist ja erstmal City auch nochmal nicht mal Zweiter, weißt du? Also das Leicester noch dazwischen, die nehme ich jetzt auf Strecke, jetzt nicht so ernst.
Die nehme ich fast sogar noch ernster als City.
Ja, aber am Ende, also ich glaube nicht, dass die Luft haben, bis Mai das so durchzuziehen.
Ja, das hat man schon mal gesagt und dann haben sie es halt durchgezogen. Also Leicester ist die Mannschaft, die das große Glück hat, von allen nicht hundertprozentig ernst genommen zu werden. So, und jetzt gucken wir mal, was sie draus machen. Also ich halte die Truppe eigentlich auch für zu schwach, um Meister zu werden, aber ich halte sie für gut genug, um lange oben dabei zu bleiben.
Ja. Ja, das ist spannend.
Ja, und City brauchen wir nicht zu reden. Da hängt auch ein bisschen was noch dran, wie sie es in der Champions League machen. Aber nochmal, es bleibt in dieser Phase Weihnachten bis Ende Januar, wo so unfassbar viele Spiele sind. Da werden sich die Dinge verschieben. Und wenn es Liverpool gelingt, den Abstand einigermaßen zu halten, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass sie sich das dann auch nicht mehr nehmen lassen.
Und dann hätte Klopp ja auch das geschafft. Und
ja, lebenslang darf er die Busspur benutzen in Liverpool.
Ja, ich glaube, der darf alles benutzen in Liverpool und zwar ziemlich lebenslang und kostenfrei. Also definitiv. Ja. Also wenn er das auch noch hinkriegt, jetzt hat er verlängert für manche ein wenig überraschend. Wobei ich sage, was gibt's mehr? Ne? Also das gab, glaube ich, selten eine Beziehung zwischen Trainer und Verein, die so gut gepasst hat wie Klopp und Liverpool.
Ja, gut, Klopp in Mainz und Klopp in Dortmund.
Ja, hat möglicherweise auch mit diesem Klopp zu tun als Typ. Aber ich meine, Liverpool ist halt nochmal was anderes. Ne? Ist nochmal immer was anderes. Ist was anderes als Dortmund. Hat er jetzt auch nochmal schön irgendwo in einem Interview gesagt, habe ich gelesen. Er hat das auch nochmal beschrieben. Ich glaube, so einen Verein gibt es halt auch nicht oft auf der Welt. Ne? Das ist wirklich mit diesem...
Also Liverpool ist wirklich sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner im Weltfußball. Also Liverpool findet jeder Fußballfan irgendwie cool. Ja? Also gönnt denen im Grunde erstmal relativ viel.
Ja, es gibt auch, glaube ich, gefühlt hat jeder deutsche Verein eine Fanfreundschaft mit dem FC Liverpool. Ja. Die wissen da, glaube ich, gar nichts von, auf welchem Schal sie hier überall von Mainz 05 bis Carl Zeiss Jena gedruckt werden und eine Fanfreundschaft suggeriert wird. Es ist genauso, wie du sagst. Ne? Es ist speziell, das ist was Cooles, irgendwie dieser Mythos Anfield, dann mit diesem Drama von Heisel damals und so, das ist alles, ja, es ist emotional, das ist pure Emotion.
Vor allen Dingen Hillsborough, ne? Also ja, um Liverpool zu verstehen, muss man die Hillsborough-Katastrophe mit allem, was dazugehört, eben verstehen. Auch die emotionale Auseinandersetzung einer Stadt mit der Presse, mit der Polizei. Also das sind so wir gegen alle und das ist einfach so ein besonderer Geist, der da aus einer Tragödie im Grunde erwachsen ist. Also wenn du siehst, wie die heute noch das begehen, wie da heute noch, also bis vor kurzem es noch juristische Auseinandersetzungen gab, wo es einfach nur darum ging, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das macht's halt so besonders. Und jeder, der mit Liverpool zu tun hat, kann sich dem nicht entziehen. Und das merkst du mit jeder Pore.
Allein wenn du auch an die Stelle kommst, ne, an die Gedenkstelle hinterm Stadion da.
Ja. Und da mit wie viel Respekt da die ausländischen Teams auch an diese Stelle gehen und da Grenzen niederlegen und den Respekt zollen den Verstorbenen, den Opfern. Das ist schon, das wird dann schon dadurch entwickelt, daraus entwickelt sich eine gewisse Magie.
Ja, definitiv.
Und was Klopp gelungen ist, ist diese Energie eben auch wieder auf den Platz zu transportieren. Also da gab es eine gewisse Bedürftigkeit, als er vor ein paar Jahren angefangen hat, dass dieser Club groß war und dass dieser Club cool war und dass dieser Club emotional war und besonders war, aber dass sie es einfach nicht mehr auf den Platz bekommen haben. Jetzt ist dieser Stil, die Art des Fußballs schafft halt größtmögliche, ja, also Identifikation mit den Fans. Und das ist schon besonders.
Ja, auch.
Und irgendwie war es dann auch fast putzig, dass dieses Finale im Grunde lätschig war, also vergleichsweise.
Mm-hmm. Ne?
Also es war ein schwaches Finale, Liverpool war ein verdienter Sieger, das war's.
So. Ja. Und der Empfang bleibt.
Also das Finale an sich wird nicht in die Annalen eingehen.
Nee, richtig.
Wer bleibt hängen?
Ich sagte Empfang dann, ne? Die Bilder, also auch die erlebst du ja wirklich.
Genau. Und dann sagst du, also dann ist ja klar, ist ja wurscht, wie das Spiel war. Also das Finale musst du nur gewinnen.
Genau.
Da musst du nicht die bessere Mannschaft sein, du musst nur gewinnen.
Ja.
Du musst nicht mal außergewöhnlich gut Fußball spielen, du musst es nur gewinnen. Das haben sie gemacht, alles ist gut.
Ja, genau so. Und ja, die perfekte Überleitung zu unserem emotionalen Herbstmeister in Deutschland. Mit leichter Ironie. Ich weiß, du bist großer Freund. Das haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Das Leipziger, ich weiß nicht, Modells.
Großer Freund. Großer Freund stimmt so nicht. Sondern auch da ist es einfach nur so, dass ich wertschätzen kann, was da für eine Arbeit geleistet wird. Und zwar in sämtlichen Ebenen.
Ja. So, ich habe es falsch formuliert.
Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die einfach pauschal verurteilen in dem Zusammenhang.
Richtig. Sondern, und du bist auch keiner der 17 Vereinsmitglieder. Als 19 sind es jetzt inzwischen.
Genau so ist es. Aber ich kann dem Projekt absolute Wertschätzung entgegenbringen, weil ich finde, dass da auf vielen Ebenen einfach außergewöhnlich gute Arbeit geleistet wird.
Wer zählt für dich sonst noch zu den Gewinnern der Hinrunde? Ich würde Schalke auf jeden Fall dazu nehmen.
Ja, hundertprozentig Schalke. Ja.
Also in Form von David Wagner in erster Linie, finde ich, aber auch es ist.
Reden wir über Clubs oder reden wir über Einzelpersonen? Weil wenn wir über Einzelpersonen reden, würde ich auch Hansi Flick noch mit reinnehmen.
Ja, bin ich bei dir. Und dann Herrn Zirkzee. Wo ich erst immer dachte, das wäre eine diese Mücke.
Alter, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe das Spiel gegen Wolfsburg gemacht, das letzte Hinrundenspiel. Der kommt auf den Platz und jetzt so mit der Vorgeschichte aus Freiburg guckst du ja nochmal besonders, ne?
Mhm.
Und ich gucke so nach 2 Minuten und denke, Mensch, war schon am Ball einmal vielleicht oder so? Oder noch gar nicht? Oder so, und dann 150 Sekunden auf dem Platz und dann stehen er und Gnabry ungefähr an gleicher Stelle. Es schlägt ein und ich sage irgendwie, das ist nicht euer Ernst. Ne? und natürlich war es er. Und es war, glaube ich, sogar dann der erste Ballkontakt.
Ja, und er hat ihn, wie du sagst, ne, der hat ja auch Gnabry vom Fuß genommen, das Ding. Ne? Also Gnabry hat ihn, glaube ich, genauso versenkt, aber der kam da angerauscht und hat keine Zweifel gelassen, dass er den reinmacht.
Ja.
Also der Knabe scheint auch...
Und weißt du, was das Besondere ist? Das Besondere ist natürlich, dass du jetzt einen Torjäger hast oder neun... Also neun Torjäger ist jetzt ein bisschen zu groß, aber für die Rückrunde, ne, wenn dann wirklich entscheidende Spiele kommen und der Kerl läuft sich warm, er wird nicht immer nach Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt treffen. Es wird auch Spiele geben, wo er eingewechselt wird und nicht trifft, vielleicht noch nicht so schnell, aber irgendwann wird es soweit sein. Aber wenn der sich warm läuft, hat dieses Stadion, kriegt das Stadion sofort Temperatur. Und auch mit der Mannschaft wird es was machen. Und wenn er auf dem Platz ist, dann werden sich gegnerische Abwehrreihen dieser Geschichte aus dem Ende der Hinrunde 2019 erinnern und werden wissen, das ist einer, der vom Schicksal geküsst wurde.
Es ist so, ne? Das ist Psychologie wieder, reine Kopfsache.
Absolut.
Aber wie du sagst, alleine wie der Funke überspringt. Ich habe witzigerweise gerade völlig aus dem Zusammenhang kommt die Geschichte jetzt, aber es ist witzig, weil ich es heute Morgen nach dem Aufwachen im Bett bin ich irgendwie auf ein Video gestoßen von den Boston Celtics, NBA. Und da gibt es auch so einen Typen, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, der ist 2,30 Meter groß tatsächlich.
Ja.
Und kommt aus seinem eigenen Stall sozusagen und gilt wohl auch als Talent, aber ich bin jetzt nicht so der Basketball-Mega-Insider, aber hab dann kurz nachgelesen. Und es reichte halt nicht, um dass der jetzt schon irgendwo hingedraftet wurde und so, aber mal gucken, vielleicht wird er ja die Saison mal ein Spiel machen. Und dann saß der da auf der Bank und genau dieser Effekt passierte, wie du sagst, die lagen irgendwie hinten und dann haben die den alle, plötzlich hat die ganze Halle ihn gefordert und dann kam er rein und machte direkt irgendwie ein paar Punkte und das hat sich dann so in den nächsten Spielen, hat sich das genauso fortgesetzt und plötzlich ist ja auch über sich hinausgewachsen, weil ich glaube auch der Zirkzee hat jetzt so viel bei der U19 jetzt ja auch noch nicht gerissen bei Bayern, ne? Also ist jetzt nicht so, als ob der da wie Moukoko schon 50 Tore geschossen hätte. Aber du brauchst diesen Moment oder zwei davon, dann springt der Funke über, es bildet sich so eine Art Mythos, Legende, nenn's wie du willst, der Funke springt über aufs Publikum, der Gegner denkt drüber nach, zack, und schon bist du da.
So war der Karrierestart von Rashford beispielsweise bei Manchester United. Wir erinnern uns noch alle an Origi beim FC Liverpool. Also, das sind dann halt die Leute vielleicht für die besonderen Momente.
Ja.
Und irgendwann ist der 4,25 und wechselt ins seriöse Fach und spielt wahrscheinlich dann konstant von Anfang an. Und dann verflüchtigt sich so ein bisschen. Aber so entstehen große Karrieren.
Genau.
Alfonso Davies. Ja, Feuertaufe gegen Borussia Dortmund. Es ist ja wahr.
Absolut, du hast ja recht.
Der spielt jetzt, das ist eine Freude, dem zuzugucken.
Absolut.
Und deshalb Hansi Flick sicher einer der Gewinner. Zumindest aus der Hinrunde.
Was ich spektakulär finde, wir hatten den Namen ja schon mal kurz erwähnt oder haben auch über Hertha schon ein bisschen gesprochen, als das feststand mal im Podcast. Klinsy ist wieder da und Klinsy scheint es auch echt gut hinzukriegen. Wer hätte es gedacht, ohne Scheiß, wenn du mir vor 4 Monaten gesagt hättest, Jürgen Klinsmann sitzt bei Hertha BSC auf der Bank und hat jetzt 3 Spiele nicht verloren und Andi Köpke und Arne Friedrich tummeln sich da. Also es ist schon irgendwie für mich immer noch befremdlich so ein bisschen.
Ja, oder? Ja, absolut. Ich weiß immer noch nicht, was ein Performance-Manager ist
und
was er macht. Aber weißt du, dafür der Sport, mit dem wir uns beschäftigen, hat doch am langen Ende steht und fällt der mit dem Ergebnis. So, was hat zum Beispiel Florian Kohfeldt in Bremen, was hat er falsch gemacht? Das war der Typ war der heißeste Scheiß vor der Saison. Jeder wollte ihn haben. Und jetzt, ein paar Monate später, überwintert der mit Werder Bremen auf dem Abstiegsplatz. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und im Grunde kann keiner so richtig sagen, wie es dazu kommen konnte. Also sie haben einen super Trainer, also dass er ein super Trainer ist, finde ich übrigens immer noch. Das löse ich jetzt mal los vom Ergebnis, aber sag mir mal bitte, was da los ist.
Ja, wenn ich es wüsste, hätte ich schon angerufen in Bremen. Es ist tatsächlich, ich empfinde es genauso wie du, weil der Mensch wird ja jetzt weder alles anders machen als vorher, noch ist er jetzt plötzlich von einem super Trainer zu einem grottenschlechten Trainer geworden, noch ist die Mannschaft so schlecht. Also es ist wirklich, manchmal ist es ein Phänomen, ne? Es braucht nicht viel. Und Lucien Favre, um dann auch nochmal eine Person der Figur in der Hinrunde zu nennen, hat das quasi im Wochenrhythmus, das, was der Kohfeldt jetzt erlebt, ne? Also auf der Achterbahn 3-mal durchgeschleudert, ne? Also wirklich.
Ja, hat was erlebt.
Hat auch was mit ihm gemacht.
Ich hab mit Kohfeldt zum Saisonstart noch zusammengesessen.
Ja.
Guter
Typ auch, ne? Entschuldigung.
Pokalspiel gegen Delmenhorst kommentiert. Und wir saßen einfach eine Stunde zusammen und er hat halt so ein bisschen erzählt, so wie seine Idee ist und was da seine Vorstellungen sind und jetzt auch mal losgelöst vom Pokalspiel, ne? Sondern mich hat's halt einfach interessiert und wir waren im gleichen Hotel und dann haben wir kurz einen Termin gemacht und haben Kaffee getrunken. Und ich fand es total interessant, total spannend, was der alles erzählt hat. So auch, was er so an Visionen hat, wie er trainiert. Also auch Ansätze, die ich so jetzt noch gar nicht kannte. Ne? Mhm. Und dann war dieses Pokalspiel gegen Delmenhorst. Das ist ja wie Delmenhorst so ein, also die beiden Städte grenzen ja aneinander. Das war also ein großes Happening und am Ende, gab es halt, gewinnt Werder, klar. Und wir haben eigentlich eher darüber geredet, wie es jetzt ist, wenn das Werder dann wieder international spielt. Ne? Und jetzt hatte ich mit Werder Bremen im Verlauf der Hinrunde, lass mich nicht lügen, nichts zu tun sonst. Mhm. Also habe das so mehr oder weniger aus der Ferne beobachtet. Und
wo du bist, ist ja auch oben, Wolf.
Da stand jedes Mal kopfschüttelnd davor und denk mir, jetzt gucke ich auf die Tabelle und sehe die auf Platz 17 und denk mir, alter Schwede. Und Paderborn hat hinten raus gewonnen, großer Respekt.
Union also, wie ist die, schon.
Wie die bei sich, also wie Paderborn bei sich geblieben ist und hab gesagt, ja, unser Stil ist alternativlos und wir müssen halt einfach versuchen, immer an die 100% zu kommen und gucken dann, was es gibt.
Mega. So. Für mich auch trotz Abstiegsplatz einer der Gewinner der Hinrunde. Toll. Trotz Abstiegsplatz. Toll. Ja, finde ich auch.
Mit Steffen Baumgart, mit auch ganz interessant. Wir haben auch eine Stunde gesprochen. Das war vor dem Bayern-Spiel und er hat auch von seinen Ideen berichtet und auch die Transferpolitik komplett ungewöhnlich eben für einen Aufsteiger. Und die haben halt klar gesagt, wir wollen uns nicht finanziell verheben und wir wissen halt auch, selbst wenn wir jetzt 20 Millionen ausgeben, gibt uns keiner die Garantie dafür, dass wir die Klasse halten. Also nehmen wir die Truppe, die sensationell aufgestiegen ist in die erste Liga, womit keiner gerechnet hat und versuchen es. Wir versuchen es auf unsere Art und Weise und entweder es klappt, dann ist es spitze oder es klappt nicht, dann geht die Welt nicht unter und es sieht dann auch nicht so aus, dass dann der Verein wieder so nah am Bankrott oder kurz vor der Auflösung ist, ne? Und also also toll, die sind Letzter, aber auch, dass sie da kurz vor Weihnachten das Ding noch gewinnen gegen Eintracht Frankfurt, Chapeau. Union, was du gesagt hast, genau dasselbe. Ja. Also die machen halt, die haben finde ich aber ganz gut verpflichtet, also weil sie ein bisschen Erfahrung mit reingenommen haben, aber auch die, das ist, sie spielen ihren Stil. Und die spielen genau das, was sie können. Und das ist das Geheimnis. Sie versuchen nichts Außergewöhnliches, sondern wissen um ihre Stärken. Und noch wichtiger, sie wissen auch um ihre Schwächen. Und so holen die Punkt um Punkt. Und alle Mannschaften, die nicht 100% bei sich sind, haben große Probleme gegen Union Berlin.
Absolut. Also ich meine, die haben auch ein paar geschlagen. Ne? Die haben Gladbach geschlagen unter anderem. Die haben, korrigiere mich, Dortmund Punkt geholt. Ne?
Ja.
Also,
Dortmund geschlagen, 3-1.
Dortmund
da,
geschlagen
da,
auch.
Da ging es ja los. Also, das stimmt. War ja.
Genau. Also, es ist schon bemerkenswert, finde ich auch. Die Frage ist immer, kriegen die es dann wirklich auch bis zum Ende hin und reicht es dann? Und erwischt dann, was ich traurig fände persönlich, auch für meinen geschätzten Kollegen, den Eisvogel. Der ist nämlich Werder-Fan. Der hat mir natürlich leid. Ich habe schrecklich viele Leute in meinem Umfeld, die Werder-Fans sind. Und ich finde es auch einen geilen Club. Aber momentan sieht's, also ich würde mir Sorgen machen als Bremen-Fan, tatsächlich. Weil du hast gerade ein paar Gründe aufgezählt, die dafür sprechen könnten. Und ist die auch die ein Blick in die Vergangenheit lehrt, irgendwann erwischt immer einen mal, der nicht damit rechnet.
Ja.
Für mich auch eine der größten Enttäuschungen ist Köln. Jetzt mal abgesehen von den letzten Spielen, die haben jetzt ein bisschen die Kurve gekriegt, aber da habe ich mir viel, viel mehr von versprochen.
Ja, da war ich von vornherein skeptisch.
Ja?
Ja, also ich habe den Optimismus, also grundsätzlich bin ich sehr optimistisch, aber den Kölner Grundoptimismus zum Saisonstart konnte ich so nicht teilen.
Weil?
Also wie man sich da so breitbeinig hinstellen konnte und im Vorfeld gesagt hat, also mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben, habe ich gesagt, Donnerwetter.
Also. Wolf, das ist Köln.
Ja, ich weiß. Ja, absolut. Ja,
aber damit hast du die Frage ja beantwortet.
Ja,
warum die sich breitbeinig hinstellen. Also
ich habe nur den Optimismus nicht geteilt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Köln stark genug ist, um in der Klasse zu bleiben. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine gewisse Sympathie für den FC habe. Dementsprechend gönne ich denen alles Glück dieser Welt. Darum geht es gar nicht. Aber als ich die Mannschaft gesehen habe, habe ich gedacht, Donnerwetter. Also wenn die in der ersten Liga bleiben, ist alles in Ordnung. Aber dass du das Geschenk bekommst, also beziehungsweise dass man sich da vorher hinstellt und sagt, mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben, dann viel Glück.
Das sind halt die Kölner. Mhm. Die haben ja auch noch ein bisschen personell auch noch ein bisschen rotiert in der Zwischenzeit. Einmal das Präsidium ausgewechselt, der Dauergast Horst Held taucht wieder irgendwo auf, finde ich auch ein Phänomen, wie der mal irgendwo wieder landet. Ja, und jetzt auch noch in seiner Heimat. Wir werden sehen, wo es hingeht. Wir sind mittlerweile in der Nachspielzeit. Einmal möchte ich Danke sagen, Wolf, das ist mir ganz wichtig.
Wofür?
Mein persönliches berufliches Highlight 2019 ist definitiv die Erfindung und Umsetzung dieses Podcasts. Das macht großen Spaß.
Ich werde ein bisschen rot gerade. Ja, mir auch.
Und soll auch 2020 tatsächlich weitergehen. Da kann man, glaube ich, nicht so viel versprechen, dass wir gleich zum Anfang des Jahres sogar ein echtes Highlight haben werden, aber...
Was denn
für ein bisschen eins? Was wollen wir ja noch für uns behalten.
Ach so, da bin ich ja selbst mal
gespannt. Ja, vielleicht weißt du da auch noch nichts Highlight. Von. Aber.
Ja, da weiß ich auch noch nichts von.
Nein, ein Highlight. Das möchte ich wirklich noch mitnehmen, ist natürlich am 24. Januar wird es ein Tennismatch geben. Ich weiß nicht, ob die Schlacht von Kema wird danach Legende sein.
Die Hitzeschlacht von Kema, ja.
Ja, weil es wird eine Fortsetzung geben oder eine Verbesserung dieses Spiels.
Was haben wir? Hallenzauber?
In deiner Halle.
In meiner Halle. Ja, ich werde dem Hausmeister sagen, er soll nochmal frische Birnen reindrehen, ne? Weil hinten links flackert so ein bisschen. Dann kriege ich immer Probleme mit den Augen.
Ich freue mich drauf, Wolf. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Auch mit deiner Tochter. Alles Gute. Das Wichtigste ist, bleibt gesund und ihr da draußen auch. Und ja, dann bis zum nächsten Jahr.
Nur die besten Wünsche auch von mir. Sportlich bleiben. Kommt gut rüber und auf ein erfolgreiches und gesundes und schönes und vergnügliches Jahr 2020. Alles Gute. Und tschüss.